Herzlich willkommen in der Lüssekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom Freitag, 23. Januar 2009. Es ist der zweite Tag in unserer Bibelwoche. Das Thema der Predigt lautet: Praktizierte Werte im Härtetest. Daniel 3. Spricht Pastor Andreas Schäfer aus Langsteinbach.
Gestern Abend haben wir miteinander im ersten Kapitel des Propheten Daniel begonnen, haben ein wenig versucht, das Terrain abzustecken, dieses Propheten. Und heute wollen wir gleich ins dritte Kapitel springen. Das zweite heben wir uns für morgen Vormittag auf. Da geht es um das große Standbild, das dort in einer prophetischen Weise uns vorgestellt wird. Wir nehmen heute Abend gleich einmal das dritte Kapitel vor. Und ich möchte gerne aus diesem dritten Kapitel einige Verse lesen. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Land Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten, allen Mächtigen im Land, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen sie zusammen, die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Land, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie mussten sich vor dem Bild aufstellen, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Der Herold rief laut: Es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen, wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Als sie nun hörten den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten und alle anderen Instrumente, fielen nieder alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen und beteten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden, fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar: Der König lebe ewig. Du hast ein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollten, wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente hören würden. Wer aber nicht niederfiele und anbetete, sollte in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego. Die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Da befahlen Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Und da fiel Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie wollt ihr, Schadrach, Meschach und Abednego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit. Sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente hören werdet, so fallt ihr nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet es aber nicht anbeten, dann werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Lasst doch sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten kann. Und da fingen Schadrach, Meschach und Abednego an und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Angesichtes veränderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego, und er befahl, man sollte den Ofen 7-mal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte, und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten, ihren ganzen Kleidern gebunden und in den glühenden Ofen geworfen. Und weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten, von den Feuerflammen getötet wurden. Aber die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden wie sie waren. Und da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden, das Feuer werfen lassen? Sie sprachen zum König: Ja. Er sprach: Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen. Und sie sind unversehrt, und der vierte sieht aus, als wäre ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach: Schadrach, Meschach, Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, dreht heraus und kommt her. Und da traten Schadrach, Meschach und Abednego heraus aus dem Feuer, und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte noch nicht einmal einen Brand an ihnen riechen. Und da fing Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm Vertrauten des Königsgebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot: Wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schadrach, Meschach und Abednego große Macht im Land Babel. Was für ein Text. Es reicht eigentlich schon, es können wir schon heimgehen. Was für ein Text. Eine unglaubliche Wirkungsgeschichte hat dieser Text gehabt. Eine Wirkungsgeschichte natürlich schon der damaligen Zeit, dass da drei Männer bereit waren zu sagen: Wir werden nicht in die Knie gehen vor diesem unserem Glauben widersprechenden Bild. Das machen wir nicht. Lieber sterben wir. Und natürlich gibt es eine ganz große jüdische Wirkungsgeschichte von diesem Text. Eine jüdische Wirkungsgeschichte, die immer wieder dann natürlich besonders wichtig wurde, wenn dieses Volk Israel, wenn dieses Gottesvolk massiv unter Druck war. Deswegen war in der Zeit der sogenannten Makkabäer natürlich Daniel die große Leitfigur, Widerstand zu leisten, nicht mitzuschwimmen im Strom, notfalls auch sein Leben dafür zu geben, dass man an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glaubte, oder wie hier es heißt, an den Gott Schadrach, Meschachs und Abednegos. Und es wurde natürlich auch eine Geschichte, die die Christen aufgenommen haben, das ist selbstverständlich. Gleich in den ersten zwei Jahrhunderten hatten sie ja Anlass genug, anzuknüpfen an diese Geschichte aus Daniel 3. Wie viele haben damals, in den ersten zwei Jahrhunderten, nachdem es den christlichen Glauben gab, ihr Leben gelassen für Jesus Christus? Kaum einer der führenden Männer des Reiches Gottes in den ersten zwei Jahrhunderten ist normal abgetreten. Fast alle haben ihr Leben gelassen für Jesus. Und natürlich spielt dabei Daniel 3 eine ganz große Rolle. Daniel 3 können Sie entdecken in den Katakomben von Rom und bis in die modernen Geschichtsdarstellungen in Kirchenfenstern. Überall ist die Wirkungsgeschichte dieses Textes auf jeden Fall präsent. Und natürlich spüren wir, dass dieser Text nicht nur etwas zu tun hat mit einem ganz einzigartigen Glaubenszeugnis, einem jüdischen Glaubenszeugnis, sondern dieser Text hat tatsächlich auch endzeitlichen Modellcharakter. Und darauf möchte ich gerne mit ein paar Sätzen gleich am Anfang eingehen. Dieser Text hat endzeitlichen Modellcharakter. Was ist daran der endzeitliche Modellcharakter? Denn wir wissen, Jesus Christus wird zurückkommen. Sie haben es ja recht deutlich in Ihrer Kirche aufgeschrieben. Ja? Jesus Christus wird zurückkommen. Er ist nahe und er wird kommen. Aber im Zusammenhang seines Kommens wissen wir, dass es eine Zuspitzung diabolischer Mächte auf dieser Welt geben wird. Und dafür ist Daniel 3 ein einzigartiger Modellcharakter. Was sagt uns das Modell aus Daniel 3? Das Modell sagt uns, dass es eine Konfrontation zwischen Gottesreich und Menschenreich geben wird. Es wird eine Konfrontation geben, die ist jetzt schon da und die wird noch schärfer werden. Und das muss man deutlich und klar sehen, sonst gibt man sich eine Illusion hin. Es gibt verschiedene Illusionen. Die eine Illusion ist die zu meinen, es gäbe vielleicht in nächster Zeit so eine friedliche Machtübernahme der Christen. Nach dem Motto, wenn wir jetzt alle ganz fleißig beten und missionieren und ganz lieb aussehen, dann ist doch garantiert so, dass im Laufe der Zeit dann die anderen 6 Milliarden auch noch nachkommen. Und irgendwann haben wir diesen Planeten so weit christianisiert, dass wir nach oben melden können, Herr, wir sind fertig, du kannst kommen. Nur das steht so nicht in der Bibel drin. Die andere Weise ist die andere, die sagen, ja, friedlich wird das nicht gehen. Da müssen wir schon ein bisschen zu stärkeren Maßnahmen greifen. Da müssen wir zu geistigen und geistlichen Waffen und vielleicht auch zu richtigen Waffen greifen. Aber auf jeden Fall, wir müssen eine andere Machtübernahme hinkriegen mit klaren Strategien, mit entsprechenden Programmen. Und dann werden wir es doch hinkriegen, dass wir diese Welt so präparieren können, dass Gott mit uns zufrieden ist. Bei allem Engagement, was wichtig ist für Gesellschaft und Schöpfung, sind die Aussagen der Bibel unangenehm klar. Wir kriegen ohne die sichtbare Wiederkunft Jesu Christi diesen Planeten nicht in den Griff. Sonst kommt nur Konfrontation. Und die Konfrontation ist ja eigentlich gar keine richtige Konfrontation. Denn die Dimensionen, die sich hier gegenüberstehen, sind ja sehr, sehr einseitig. Hier ein super globales, universales System à la babylonischem Großreich, Nebukadnezar, und da die 3 armseligen Hansel aus der jüdischen Minorität. Das ist doch keine Konfrontation, das sind doch gar keine ebenbürtigen Gegner. Nein, das sind sie nicht. Und wir sind auch nicht im ebenbürtigen Verhältnis, äußerlich gesprochen. Auf jeden Fall nicht. Da ist eine Majorität und da ist eine Minorität. Da haben eine das Sagen auf dieser Zeit, dieser Erde, und da haben wir keine Mittel und wenig Mittel. Genau das sind die Fakten. Da bereitet ein Weltreich notwendigerweise aus strategischen Gründen eine alternativlose Universalreligion vor. Das muss ein Weltreich. Das musste ein Weltreich damals und das müssen Weltreiche auch heute. Weltreiche brauchen alternativlose Universalreligionen. Das heißt, wo alle sich halbwegs wiederfinden können und man die kleinen letzten Ränder, die da nicht mitmachen, einfach zu eliminieren hat. Das ist eine ganz einfache, notwendige, strategisch notwendige Sache. Wer ein Weltreich, wie damals das babylonische Weltreich, mit 120 Völkern und Nationen zu regieren hat, kann nicht auf ein paar Tausend achten, die da nicht reinpassen ins System. Deswegen wird dieser Religionsobelisk aufgestellt. Das ist die neue Universalreligion. Anbetung hat zu erfolgen von allen führenden Köpfen, die herangerufen werden und die nun in dieser alternativlosen Universalreligion mitzumachen haben. Wo ist eigentlich Daniel? Wo ist denn eigentlich Daniel? Wenn man Daniel 3 genau liest, merkt man natürlich sofort, der ist gerade gar nicht erwähnt. Es werden nur die 3 erwähnt, er wird gar nicht erwähnt. Und wenn man diese Namen auflistet, diese verschiedenen Regierungsämter auflistet, dann wird sehr schnell klar, dass Nebukadnezar vor allem aus den Provinzen sämtliche Häupter geholt hat. Die Historiker nehmen an, dass er innerhalb Babylons, wo Daniel tätig war, offensichtlich keine Schwierigkeiten hatte, seinen Stiefel durchzuziehen. Er musste nur strategisch die ganzen Satrapien und die ganzen Ländereien an sich heranbinden und das deswegen zum großen Anbetungsgottesdienst damals in der Zeit eben vor diesem Religionsobelisken nur die Provinzfürsten gebeten waren. Babylon selbst stand nicht bei Fuß. Die waren offensichtlich schon aus der Sicht Nebukadnezars genug eingenordet. Was für ein starkes Bild. Da passen plötzlich in diesem antichristlichen, endzeitlichen Modell 2 kleine Gruppen nicht mehr ins System. Einer alternativlosen Universalreligion. Es sind 2 kleine Gruppen. Das ist die eine Gruppe der überzeugten Juden, à la Schadrach, Meschach und Abednego, die nicht hineinpassen. Und es ist die Gruppe derer, die mit klarer Überzeugung an Jesus Christus glauben. Die passen auch nicht rein in das System. Das muss man wissen. Das muss man wissen, damit man da mit Klarheit in die Zukunft hineinschaut und nicht so denkt, als ob das einfach so weiter sich vor sich hin plätschert. Denken Sie dran, in keiner Zeit der uns bekannten 2000 Jahre Geschichte der Gemeinde Jesu sind so viele Leute um Jesu willen gestorben wie in unserer Zeit. Das muss man sich klar machen. Während wir hier friedlich unseren Bibelabend haben, werden an anderen Stellen auf diesem Planeten Christen nicht nur gefangen gesetzt, sondern auch gefoltert und ums Leben gebracht, um Jesu willen. Gedenkt der Gefangenen, heißt mal im Hebräerbrief. Erinnert euch dran. Aber natürlich wollen wir das jetzt nicht nur als ein endzeitliches Modell haben, obwohl mir das schon sehr wichtig ist, dass man das klar sieht. Die Bibel ist eine ganz große Hilfe dabei. Sondern wir wollen vor allem jetzt auch mal gucken, wie ist das denn für uns? Wie ist das denn für uns? Was ist denn mit diesen Männern jetzt passiert? Was kennzeichnen denn diese Männer? Und wie wir es schon gesagt haben in der Einleitung, die haben ganz bestimmte Werte gehabt. Und erstaunlicherweise hatten die einen Wert ganz, ganz oben, der bei uns gar nicht so weit oben ist. Obwohl er eigentlich ganz oben sein sollte. Ihr erster Wert war nämlich das erste Gebot. Und das erste Gebot, das kennen Sie. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das erste Gebot. Das stand ganz, ganz oben bei Ihnen auf der Werteskala. Und an diesem Gebot haben Sie einfach und schlicht Ihr Leben orientiert. Und diesen Wert haben Sie auf jeden Fall auch durchgezogen. Und das ist etwas, was natürlich unglaublich wichtig ist, so einen Wert nicht nur im Kopf zu haben, wie wir es in der Einleitung gehört haben, sondern so einen Wert auch tatsächlich zu praktizieren. Das sind ja zwei völlig verschiedene Paar Stiefel. Das eine ist, wo Sie sagen, das sind meine Werte. Und das andere sind, wo Sie auch tatsächlich erkennen, diese Werte werden in Ihrem Leben wirklich auch umgesetzt. Wir wissen, dass das verschieden läuft. Deswegen haben wir ja auch das Trainingsfeld unseres Alltags, wo Sie geprüft werden, ob Ihre Werte wirklich praktiziert werden und wo ich geprüft werde. Und da gibt es ab und zu mal auch so einen Härtetest. Das muss nicht gleich Nebukadnezars Feuerofen sein, so weit kommt es bei uns ja überhaupt nicht. Es geht dann gar nie um unser Leben. Sondern wir sind ja auf einer ganz anderen Stufe. Das ist hier die Bundesliga, das ist sozusagen die lokale Abteilung, der Fußballclub um die Ecke, wo wir mitspielen und wo wir dann zu fragen haben, wie praktizieren wir denn die Werte, die für uns wichtig sind. Komisch, dass wir manchmal angefangen haben, ganz klar, was die Werte angeht, und dann schlieren wir so ein bisschen. Kennen Sie das? Als wir in Landsteinbach gebaut haben, das vierte Stockwerk ist schon ein paar Jahre her, da ist so das Gerüst, das wir dann das Haus anstellen mussten, dadurch die ganze Rasenfläche ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden, da drumherum. Und natürlich ist man ja sehr schnell bedacht, dass alles so schön und ordentlich aussieht. Und wir haben schnell versucht, da Rasen hinzukriegen. Und die schnellste Möglichkeit, Rasen hinzukriegen, ist ja dieser wunderbare Fertigrasen. Das ist ja eine feine Sache. Da kaufen Sie ein paar Quadratmeter Rasen, dann legen Sie da rein und dann ist die Sache erledigt. Es sieht aus, als ob nichts gewesen wäre, wenn es nicht eine scharfe Kante gäbe zum alten Rasen, nicht wahr? Und diese Kante zum alten Rasen, die war ganz klar erkennbar. Denn im neuen Rasen gab es kein Unkraut. Im neuen Rasen gab es keinen Löwenzahn. Im neuen Rasen gab es keine Gänseblümchen. Der war so super klinisch sauber rein, dass sofort erkennbar war, was ist der neue Rasen und was ist der alte Rasen. Und dann kam ich tatsächlich zu dem Landschaftsgärtner und habe ihm mein Leid geklagt. Das erkennt man hier. Und dann sagte der Herr Schäfer, machen Sie sich keine Sorgen. Der neue Rasen passt sich so schnell an den alten an. Da können Sie fast zugucken. Da dachte ich, schade, warum ist es nicht umgekehrt? Warum ist es nicht umgekehrt, dass der Löwenzahn sagt, ich gehe jetzt. Und ich sage, da passe ich nicht mehr hin. Sondern umgekehrt, der neue passt sich an. Der neue passt sich an den alten an. Und Sie wissen tatsächlich, so war es. Wenn Sie heute hinkommen, da sehen Sie überhaupt nichts mehr von fertigen neuen Rasen. Alles eine einzige Unkraut, also alles eine einzige durchmischte Fläche. Und wie eben so normaler durchschnittlicher Rasen aussieht, wenn man nicht gerade englischen Stil pflegt. So. Und so ist mit Ihrem geistlichen Leben, meinem geistlichen Leben auch. Wir haben mit einer scharfen Kante angefangen, nicht wahr? Wir haben mit einer scharfen Kante angefangen. Wir wussten, das wollten wir tun mit Jesus und das wollten wir lassen mit Jesus. Und ihnen geht es nicht anders als mir. Inzwischen erkennt man die scharfe Kante gar nicht mehr. Was ganz eigenartig ist, wenn Menschen neu zum Glauben kommen. Wir dürfen das auf der Langensteinberger Höhe manches Mal erleben. Dann entdeckt man bei denen die scharfe Kante. Der Heilige Geist zieht in deren Leben ein und zieht eine scharfe Kante. Und die verstehen plötzlich ganz einfach und schlicht, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Und manches Mal erschrickt man als so alteingesessener Christ, wie klar und eindeutig manchmal ganz junge, im Glauben junge Christen ihren Weg gehen. Weil bei denen die Kante noch scharf ist. Und ich habe schon ein einziges Löwenzahnfeld. Und deswegen ist so ein Text wie hier einfach auch eine schlichte Nachanfrage an mich. Eine schlichte Anfrage an ihre Werte, die sie ursprünglich hatten, als sie zum Glauben kamen. Was ist denn davon noch übrig geblieben? Ist noch was erkennbar? Wo ich sage, ja, das ist mir noch wichtig und dazu stehe ich noch 90% und da ab und zu denke ich auch noch mal daran, dass ich neu wieder das Trainingsfeld abstecke und begreife, tatsächlich, da gibt es eine Konfrontation zwischen altem und neuem Leben und die ist auf jeden Fall wichtig, damit der neue Rasen auch erkennbar bleibt. Aber jetzt möchte ich gerne auf ein Thema besonders eingehen, was ich an Daniel 3 denke, man wunderbar sehen kann, wenn es um diese Ethik, um diese praktizierten Werte geht. Nämlich diese drei Männer sagen ja nicht nur den Satz, den wir gerade zitiert haben, wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns retten. Darauf gehen wir gleich noch ein. Sondern fast noch wichtiger ist der andere Vers, dass sie sagen, und wenn er es nicht tun will, dann sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren werden. Das ist ein unglaublicher Satz. Und noch einmal, Sie wissen, jetzt geht es ja nicht darum, dass Sie gleich in den Ofen geworfen werden, aber dass Sie das Grundprinzip begreifen. Hier sind drei Männer, unabhängig von diesem furchtbaren Nützlichkeitsdenken, das sich in der Gemeinde Jesu breit gemacht hat. Fachausdruck Utilismus. Also etwas, was mir nützt. Ich mache, ich tue, ich behalte nur das, was mir etwas nützt. Und Sie wissen, wie wir das auch als Christen ruckzuck praktizieren, dass wir nicht fragen, was ist der Wille Gottes, sondern dass wir eigentlich fragen, nützt mir das, was ich jetzt tue? Und wie schnell unsere Bereitschaft, etwas zu tun, zusammenschmilzt, wenn wir nicht sofort die Nützlichkeitsrendite erkennbar einfahren können. Und so werden wir abhängig von einem völlig neuen Gott. Wir dienen einem fremden Gott. Wir verlassen das erste Gebot. Und der Gott, den wir dienen und den wir verehren, ist nicht der Gott der Bibel, sondern der Gott, den wir verehren und den wir dienen, ist der Gott der Nützlichkeit. Nützt mir das, was ich da tue? Nützt es mir? Und dieser Utilismus, der hat sich in der Gemeinde Jesu unglaublich breit gesetzt. In Huberstraße nicht, aber ansonsten hat dieser unheimlich breit gesetzt. Und manchmal spürt man förmlich, wie Menschen nach dem Nützlichkeitsdenken leben. Eine Frau in der Gemeinde, seit Jahr und Tag in der Gemeinde, wird krank, es klappt nicht so, wie sie denkt, dann lässt sie da so einen obskuren Heiler ankommen, der in unterschiedlich esoterisch-okkultistischen Weisen ihr da verschiedene Therapien verschreibt und als sie dezent, aber höflich deutlich auch darauf anspreche, was sie da tut, war die einzige Antwort, aber Herr Schäfer, es bringt doch was. Was ist das denn für eine Antwort für einen, der an Jesus Christus glaubt? Seit wann zapfe ich Quellen an der jenseitigen diabolischen Welt, nur weil es mir was bringt? Und dass ich doch nicht mal mehr darüber ein schlechtes Gewissen habe, zeigt, wie wir vor diesem Gott des Utilismus auf die Knie gehen. Es bringt doch was. Und Sie wissen, wie schnell das läuft. Hilft Ihnen der Glaube zum Karrieresprung in Ihrer Firma? Dann wird er praktiziert. Hilft der Glaube eher nicht, dann werden sie ihn nett unter den Deckel halten. Und schon gehen sie auf die Knie vor dem Götzen des Utilismus der Nützlichkeit. Was haben da manche Christen aus der ostdeutschen Biografiegeschichte uns was vor, die um ihres Glaubens willen manch eine Karriere nicht so durchführen konnten, weil sie eben genau nicht vor dem Gott des Utilismus auf die Knie gegangen sind. Oder denken Sie, wie das abläuft, wenn das irgendwie nicht so hinhaut, wenn plötzlich Ehrlichkeit Nachteile bringt, wie schnell wir weg sind, wie einfach unsere gesamte Ethik von Ehe und von Sexualität angepasst wird an unsere jeweiligen gerade Wünsche und Gedanken. Der Ehebeginn wird festgelegt, wie es alle Welt macht, obwohl seit 2000 Jahren Gemeinde Jesu klare Regeln hat. Wenn ich einen Freund habe, der an Jesus Christus glaubt, ist zwar schade, aber das mache ich dann trotzdem. Es geht gerade durch, überall spüren Sie den Götzen des Utilismus. Es ist zwar vielleicht unangenehm für heute Abend, aber ich denke, das ist dran. Und das Tolle ist, dass Gott da nicht mitmacht. Er leistet sich den Luxus, sich nicht zu verändern. Das finde ich gut. Er bleibt genau gleich. Sie können sagen, lieber Gott, du musst dich anpassen, wir sind 2009. Gott sagt, nein, mache ich nicht. Guck doch mal, wie 90% deutschen Gesellschaft lebt. Ja, schön, aber ich nicht, sagt Gott. Aber es wäre doch viel einfacher, sagt Gott. Nein, es wäre nicht einfach, es wäre falsch. Und das Gute, sagt Gott, bleibt gut. Und ich bin Gott. Du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Und plötzlich merken wir, Mensch, der Text, der hat es ja in sich. Und sehen Sie, jetzt muss man begreifen, dass wenn Sie sich entscheiden zugunsten Gottes gegen den Götzen, dann können Sie vielleicht nicht kurzfristig die Rendite einfahren. Aber Sie werden nicht der Dumme sein. Sondern die Bibel sagt umgekehrt, wer den Willen Gottes nicht tut, fährt vielleicht kurzfristig irgendeine Art von Rendite ein. Aber langfristig gilt er in der biblischen Sprache als Tor, als Dummkopf, als eine prinzipielle Fehlentscheidung. Und deswegen ist es wichtig zu sehen, dass der Text uns einlädt, aus unserem Kleinglauben, aus unserem Misstrauen herauszukommen und neu wieder auf Gott zu setzen. Auf was denn? Ich sage Ihnen auf was. Aufs erste Gebot. Das erste Gebot ist ein wunderbares Gebot. Das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich habe heute ein bisschen München erkundet, habe ein paar Stunden Zeit, aber dann fing es an zu regnen, also habe ich mich ins Museum verzogen und war in der Pinakothek, sehr nah dran, wunderbar, Schnelldurchgang, muss ich zugeben. Ich hatte einen riesen Vorteil gegenüber den Schulklassen, die da waren, die Pflichtprogramm hatten, Vorbild ordentlich aufgestellt, alles erklärt bekommen, dass ich nur die Bilder angucken musste, die mir persönlich zusagten. Also ich war fast durch. Als ich am Ende in ein Bild ankam, wo aber einen ganz großen Bilderrahmen unten drauf stand, als Thema des Bildes, die Sünde. Ah, da muss ein Pastor stehen bleiben, ist ja klar. Also, ich blieb der Bibel vor diesem Bild stehen, das als Thema hatte, die Sünde. Kennen Sie das Bild? Haben Sie schon mal gesehen? Wissen Sie, was drauf ist auf der Sünde? Das ist eindrucksvoll, ein paar hundert Meter, können Sie angucken. Also, eindrucksvolles Bild. Was ist drauf? Eine sehr schöne, fast entkleidete Frau. Als andere können Sie sich denken. So, das ist ein prinzipieller theologischer Fehler, dieses Bild. Natürlich kann das zu Sünden führen, aber das ist nicht die Sünde. Die Bibel sagt uns, was die Sünde ist. Da kann ich keine kleine Frau hinzeichnen, aber ich kann einen Satz aus dem Johannesevangelium sagen. Im Johannesevangelium sagt uns Jesus, was die Sünde ist. Das ist die Sünde, sagt er, dass ihr mir nicht glaubt. Das ist die Sünde. Und das wird deutlich in der Anbetung des Götzen des Utilismus. Jedes Mal, wo wir den Götzen des Utilismus anbeten, sagen wir, der ist vertrauenswürdiger als mein Gott. Der bringt mir mehr als Jesus. Auf den setze ich eher als auf Gott. Und jedes Mal sind Sie raus am ersten Gebot. Nein, nein, es geht nicht um den Feuerofen für Sie und für mich. Um was geht's denn? Es geht darum, wem Sie mit Ihrem Leben die Ehre geben. Wem Sie mit Ihrem Leben die Ehre geben. Nicht so prinzipiell, sondern in Ihren praktischen, tatsächlichen Entscheidungen. sagen, ich ehre dich, Gott, und nicht den Götzen des Utilismus. Ich ehre dich, Gott. Darum geht's. Es geht darum, ob sie als Troer in die Ewigkeit einmarschieren oder als kluger Mann in die Ewigkeit einmarschieren. Darum geht es. Ob sie auf das richtige Pferd tatsächlich gesetzt haben. Darum geht es bei dieser Frage hier vom Feuerofen. Und sie merken plötzlich etwas, was uns ganz, ganz wichtig ist, spielt in Daniel 3 gar keine Rolle. Nämlich, was wohl diese drei Männer gefühlt haben. Ich weiß nicht, wie die sich gefühlt haben. Aber ich kann es mir ausmalen, wie sie sich gefühlt haben. Es war ihnen recht warm. Also nicht ums Herz, sondern sie wussten, was auf sie zukommt. Und wenn Gott nicht ein Riesenwunder tut, dann würden sie einen furchtbaren Feuertod sterben. Verstehen Sie? Das hat mit Emotionalität sehr viel zu tun, aber eigentlich genau im Gegenteil. Abschreckend. Das heißt, sie haben ihre Entscheidung nicht abhängig gemacht davon, welchen Pulsschlag sie gerade hatten, wie rosarot die Zukunft aussah, wie gut sie dabei gefühlt haben, sondern sie haben die Entscheidung wunderbar frei abhängig gemacht von was ganz anderem, nämlich ehre ich damit Gott oder bete ich den Götzen an? Und wenn beim einen oder anderen, es werden nicht viele sein, wenn beim einen oder anderen heute Abend der Heilige Geist da eine Tür aufstößt, dass sie Lust kriegen, für Gott zu leben, dann wäre es gut. Verstehen Sie, dass Sie nicht sagen, ich bin Christ, sondern Sie wie Schadrach, Meshach und Abednego begreifen, das ist der tiefste Sinn der menschlichen Existenz überhaupt. Deswegen hat Gott Sie und mich gemacht, dass wir ihn ehren und nicht auf den Götzen setzen. Und sie werden zu einer Form von Erfüllung und Glück ihres Lebens geführt werden, wie sie bei der schnell erhaschten Rendite des Götzen, des Utilismus, sie nie kriegen können. Das eine. Ein paar Minuten brauche ich noch. Das zweite diesen Text ist nämlich ein traumhaftes Bild für die Souveränität unseres Gottes. Was ist dieser Gott souverän? Du hast vorhin schon beschrieben. Er kann das. Für überhaupt kein Problem, sämtliche Gesetze der Physik über den Haufen zu werfen. Ich finde die Passage so schön. Man konnte noch nicht mal einen Brand an ihnen riechen. Auf der Langensteinbacher Höhe haben wir auch eine große Küche für diese ganzen Gäste. Und wenn ich dann morgens so die Mitarbeiter begrüße, ich muss immer so eine Runde machen. Und ich komme dann in die Küche und die sind gerade dabei, wissen Sie, das ganze Zeug da zu braten. Dann ist meine Begrüßung immer sehr, sehr kurz. Weil ich weiß, wenn ich auch nur ein paar Sekunden zu lang da drin bin, dann kann ich den ganzen Tag meinen Sakko vergessen. Ja, das zieht sofort durch. Und jedes Mal muss ich daran denken, wenn ich da an diese Brandgeschichte hier komme. Man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Das heißt, Gott hebt einfach alle Gesetze aus und sagt, wenn ich die beiden da durchschicke, glaubt das gar nicht. Die absolute Souveränität dieses Gottes. Absolut. Absolut. Aber das Verrückte ist, er muss es nicht machen. Das ist ja gerade Souveränität. Er muss es nicht. Und jetzt kommen wir als Christen manches Mal in eine Schieflage rein, dass wir sagen, wenn's Gott macht, dann ist mein Gott gut und dann bin ich offensichtlich auch bei ihm gut. Wenn's mein Gott nicht macht, dann mache ich dezent schon so ein kleines Fragezeichen hinter meinem Gott und auch hinter die Beziehung von mir zu Gott und von Gott zu mir. Und das ist falsch. Das passiert immer wieder. Was sind die größten Segnungen Ihres Lebens? Dass die wir drei aus dem Feuerofen gerettet werden? Kann sein, ja. Aber wär's auch genauso ein Segen unseres Gottes gewesen, wenn die drei da verbrannt werden? Ja. Ja. Verstehen Sie, der eine, der ist in der Gemeinde und kriegt eine furchtbare Diagnose vom Arzt und die halbe Gemeinde betet für ihn und die Therapie schlägt an. Tatsächlich, und ein halbes Jahr später sagt die Person als Zeugnis von der Gemeinde, ich bin erst geheilt, entlassen, mein Krebs ist weg, vielen Dank für euer Beten. Wunderbar. Und zwei Reihen weiter sitzt wieder jemand und der hat eine gleiche Diagnose und ein Vierteljahr später haben wir Beerdigung. Ja, was war jetzt? War da Gott mächtig und da war er schwach? Hat er viel geglaubt und der wenig geglaubt? War der gesegnet und der verflucht? Verstehen Sie? Das ist ganz gemein, wenn wir in das Raster reinrutschen. Oh, das wird ganz, ganz, ganz schwierig. Ich habe es mal einem bestimmten Beispiel erlebt auf der Höhe. Da hat jemand davon erzählt, wie dankbar er gewesen wäre. So eine typische, klassische, tagtägliche Erfahrung, passt gut zu München. Es wäre wunderbar gewesen, er wäre so knapp dran gewesen, so knapp dran. Und an dem Morgen wären so viele Ansagen von Stau gewesen. Und Gott hätte alles weggeräumt, er wäre faktisch wie durchgeflutscht und wunderbar einzigartig. Und ich sah schon, ein anderer Bruder, ein paar Reihen weiter, kochte schon, so dieses typische Gesicht, das man ja von vorne deutlich sieht, man sieht von vorne mehr, als sie denken. Also von vorne deutlich sieht und dann merkt schon, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Und er kam dann auch sofort nach vorne und sagte auch, wie kannst du das sagen? Ich hatte heute Morgen großen Stau. Hat Gott mich weniger lieb als dich? Oh, ich sag, armer Bruder, nichts verstanden. Verstehen Sie? Nichts kapiert. Gottes Form zu segnen, ist ganz verschieden. Ganz verschieden. Den einen kann er segnen, indem er ihn Häuser, Hof, Kinder, Geld in die Hand drückt und sagt, das ist meine Form, dich zu segnen. Und den anderen kann er segnen, indem er ihm genau das enthält. Es muss der gleiche Segen darauf liegen, hat einmal Jochen Klepper zurechtgedichtet. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Sonst kommen ganz obskure Dinge in unserem theologischen Kopf zusammen, die immer ganz, ganz schwierig sind. Und was soll ich denn dann bitten? Ich bitte, dass Gott seinen Segen in mein Leben hineingibt, wie er es für mein Leben sich gedacht hat. Was mir begegnet, ist immer Segnung Gottes. Deswegen spricht dieser Text von dieser großartigen Souveränität Gottes. Er kann, aber er muss nicht. Darf ich ein neutestamentliches Beispiel nennen? Apostelgeschichte 12 sitzt der führende Mann der riesengroßen Jerusalemer Gemeinde im Gefängnis und wartet dort auf seine Hinrichtung. Jakobus. Tausende und Abertausende gehören dieser Gemeinde. Innerhalb kürzester Zeit ist eine enorm dynamische Bewegung entstanden. Und Herodes hat den Kopf herausgenommen und ins Gefängnis gesetzt. Was glauben Sie, wie viele Gebetsveranstaltungen es in diesen Stunden für Jakobus gab? Was glauben Sie, was die gebetet haben? Wie die Verrückten. Und ein paar Stunden später können Sie Leiche abholen. Jakobus hingerichtet. Und dann sitzt schon der Nächste drin, Petrus. Und bei dem geht ihm nach die Tür auf. Engel Gottes kommt und holt den Mann raus. Ja, jetzt frage ich Sie. Hatte Jakobus einen schlechteren Draht zum ewigen Garten, der Petrus einen besseren? Verstehen Sie, das sind diese Geheimnisse des Souveräns. Und wir tun uns schwer, aber es ist gut, den Souverän zu akzeptieren. Das ist unser Gott. Und er kann den Jakobus hinrichten lassen und eine Nacht später den Petrus aus dem Gefängnis rausholen. Er hätte die drei Männer verbrennen lassen können. Oder kann sie geruchsfrei wieder rausholen aus dem Feuerofen. Das kann er. Ganz wichtig zu begreifen, ich bete meinen Gott an mit seiner ganzen absoluten Souveränität. Und dann letztes, ein kurzer Blick auf den vierten Mann. Der vierte Mann. Ganz selten lässt Gott das ja zu, dass man das Personal so sieht. Aber das Personal ist da. Unterbrochen ist das Personal da. Das ist ein wunderbares Thema. Das Personal unseres Gottes. Gott hat unendlich viel Personal. Wenn wir allein nur die Zahlen der Bibel nehmen, sind das Hunderte von Millionen, die ihm zur Verfügung stehen an Personal. Ein Mann mit Gott ist immer in der Mehrheit, hat einer einmal gesagt. Das stimmt. Ein Mann mit Gott ist immer in der Mehrheit. Sie können hinkommen, wohin Sie wollen. Sie können ganz einsam dastehen, wie Sadrach, Meschach und Abednego. Und die große Schar Tausender und Abertausender anderer. Und sie wissen, sie sind in der Mehrheit. Erinnern sich an Elisa im zweiten Königsbuch? Als er gefangen gesetzt war und sein Diener in Dothan schon ganz nervös wurde, weil er dachte, das war's jetzt, Schluss aus mit Propheten sein. Und dann sagte Elisa an diesem Morgen, als die feindlichen Heere um Dothan sich zusammenballten, ach Herr, öffne ihm doch wenigstens ganz kurz die Augen, dass er sieht. Der hat gut gesehen. Aber Elisa meint, dass er richtig sieht. Und Gott erfüllt die Bitte des Propheten. Und der Diener darf sehen. Und er sah in diesem Augenblick, dass um diese Heerscharen Dothans die Heere des lebendigen Gottes sich gelagert hatten. Ein Mann mit Gott ist immer in der Mehrheit. Sie haben Angst und ich habe auch Angst. Es gibt Situationen, da haben wir ganz einfach Angst. Das ist gut zu wissen und das auch Gott zu sagen. Ich gehe davon aus, dass dein Personal hier ist. Ich fühle mich ziemlich allein, Herr. Aber ich rechne mit deinem Personal. Und gib mir bitte den Schutz deines Personals. Ich brauche die jetzt. Das hat er versprochen. Im Hebräerbrief lesen wir das. Die Boten Gottes werden ausgesandt zum Dienst um deren Willen, die ererben sollen das Reich Gottes. Das sind doch sie und ich. Da, wo sie sind und an Jesus Christus glauben, ist auch Personal. Engel Gottes, die sind da. Wird mal spannend werden, wenn ihre Biografie abläuft und meine. Ich meine nicht die verschlüsselte Form von jetzt, sondern die entschlüsselte, die Klartextweise. Und sie staunend daneben stehen werden mit mir über all den Personaleinsatz des lebendigen Gottes, damit sie und ich in der Ewigkeit angekommen sind. Was für ein Trost zu wissen, es gibt den vierten Mann, es gibt Gottes Personal. Mein Vater im Himmel, zu dem ich sagen darf, aber lieber Vater, sendet seine Boten aus um ihret und um meinetwillen, damit ich meinen Fuß nicht in einen Stein stoße. So heißt es auch im Psalm. Also, ich hoffe, Sie spüren es. Der Text ist schon eine Zumutung, aber sie war ganz tapfer bis jetzt. Er enthält eine enorme Herausforderung. Eine enorme Herausforderung. Liebe Schwestern und Brüder, raus aus dem Götzendienst. Entmachten Sie den Gott des Utilismus. Entmachten Sie ihn. Und dienen Sie mit mir allein dem wahren Gott. Es ist eine wunderbare Klarstellung drin. Ich bete den Souverän an. Er kann machen, was er will. Und es ist eine ganz große Tröstung im Text. Eine große Tröstung im Text. Der vierte Mann. Sein Personal ist auf jeden Fall da. Es gibt einen schönen Vers von Nikolaus, Ludwig Graf von Zinzendorf. Wie gut und sicher dient sich's nicht dem ewigen Monarchen. Im Feuer gibt er Zuversicht, fürs Wasser baut er Archen. Komm aus, let's go.